ARD. Buchlounge. Mona Amesian tourt durch die Literaturhäuser. Der Live-Podcast von ARD Kultur.
Herzlich willkommen. Wir sind im wunderschönen und sehr lauten Bremen. Das Literaturhaus Bremen hat eingeladen, zusammen mit ARD Kultur hier ins Kulturzentrum Lagerhaus. Ist so ein bisschen Club-Atmosphäre hier. Ich finde es total cool und es ist genau die richtige Location, um zwei ganz tolle Gästinnen hier zu begrüßen. Als erstes eine Frau, die nicht nur Autorin ist, sondern auch Tanzpädagogin und Schauspielerin. Viele von euch, glaube ich, hier im Publikum kennen sie. Sie ist Bremerin. Aber sie ist noch mehr. Sie hat nämlich nur zum Teil, sagen wir, ihres Lebens hier in Bremen gelebt. Ihre zweite Heimat ist Griechenland. Deswegen werden wir später auf jeden Fall checken, was die Stadtmusikanten mit der Akropolis gemeinsam haben. Wir werden aber auch über eine sehr besondere und auch bewegende Kindheit sprechen, darüber, was es bedeutet, wenn der Vater alkoholkrank und die Mutter schizophren ist. Und wir werden darüber sprechen, wie ganz normale Tage auch aussehen können. So heißt nämlich ihr erstes Buch. Ich sage herzlich willkommen, Anna Jäger. Der Fanclub ist da, wie schön. Und auch für meine nächste Gästin soll es heute rote Rosen regnen, symbolisch natürlich nur. In ihrem aktuellen Buch geht es um Familie und vor allem auch das Verhältnis zu den eigenen Eltern, aber es geht auch um die Schlagerbranche und die Frage, ob die Welt da wirklich so heile ist, wie sie scheint. Nach vielen Gesprächen mit Schlagersängerinnen vor allem stand fest, nein, ist sie nicht. Und aus dieser Recherche ist der Roman Die Ungelebten entstanden. Sie schreibt aber nicht nur seit Jahren erfolgreich Bücher, sondern auch Drehbücher und kürzere Texte, zum Beispiel für die Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, Caroline Rosales. So schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Es wird bestimmt eine coole Runde hier heute mit uns.
Das Speed-Dating.
Ein Speed-Dating, haben bestimmt alle schon mal gehört, funktioniert bei uns so. Die beiden nehmen jetzt Platz auf den Höckerchen und haben dann jeweils 90 Sekunden Zeit. 90 Sekunden für Caro, die Anna fragt. 3, 2, 1.
Wo möchtest du leben?
In Griechenland mit deutschem Gehalt.
Was ist für dich das vollkommene irdische Glück?
Mein Kind.
Was ist für dich das größte Unglück?
Wenn ich meine Hoffnung verlieren würde.
Welchen Fehler entschuldigst du am ehesten?
Alle.
Was sind deine persönlichen Stärken?
Meine optimistische Art.
Was schätzt du an deinen Freunden am meisten?
Die Liebe, die bedingungslose Liebe.
Was ist dein größter Fehler?
Dass ich alle Fehler verzeihe.
Was verabscheust du am meisten?
Die AfD.
Wie möchtest du sterben?
Friedlich, schlafend, gut geschminkt, gut duftend.
Dein Motto?
Muss ich mir noch ausdenken.
Dein absoluter Sehnsuchtsort?
Athen.
Deine Lieblingsblume?
Lavendel.
Deine Lieblingsfarbe?
Gelb.
Mit welchem Menschen würdest du gerne mal Abend essen?
Mit Tupac.
Welchen Menschen würdest du am allerwenigsten gerne sehen? Berühmten Menschen.
Berühmten Menschen. Fällt mir nicht ein.
Vielen Dank, Caroline Rosales. Runde 1.
Was war die letzte Frage? Ich bin so neugierig.
Also, wir hatten noch eine.
Ja, ich hatte noch eine. Ich habe die Fragen dem berühmten Fragebogen von Proust entliehen.
Ja.
Der sehr viel psychologisch über jemanden aussagt. Ich kann dir das später deuten, Anna.
Oha.
Ja, ja. Weil das ist nicht zufällig, dass ich deine Lieblingsblume gefragt habe, zum Beispiel. Das ist so.
Super, dann kann ich mich die nächste Stunde zurücklehnen und du deutest Annas Antworten. Das finde ich fantastisch. Okay, dann drehen wir es jetzt um. Leg los in 3, 2, 1.
Dein letztes Konzert.
Steve Trojan.
Welchen Geruch verbindest du mit deiner Kindheit?
Kirschen.
Dein Traumberuf als Kind?
Schriftstellerin.
Das Beste, was dir bis jetzt in diesem Jahr passiert ist?
Mein Buch.
Das Beste, was in diesem Jahr noch passieren wird?
Ein neuer Buchvertrag.
Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
Dass ich total eitel und arrogant bin und das ganze Paket, dieses ganze Egoismus-Paket.
Okay, wir nehmen alles.
Okay, Liebe oder verliebt sein?
Verliebt sein.
Wo siehst du dich mit 80?
In einem sehr, sehr luxuriösen Altersheim.
Was für einen anderen Vornamen würdest du dir geben?
Ich heiße Ursula, was schrecklich ist, und dann würde ich als zweiten Vornamen oder als echten Vornamen.
Als echten.
Okay, dann würde ich Uschi heißen.
Uschi. Uschi, über welches Thema würdest du gerne schreiben, traust dich aber nicht?
Das ist eine gute Frage, über Männer.
Welchen Promi würdest du gern mal treffen?
Welchen Promi?
Das wollen wir jetzt noch hören.
Brad Easton Ellis.
Sehr gut. Einen großen Applaus. Das war unser Speed Dating zum Start in diese Buchlaunch-Folge. Sehr spannend, sehr spannend. Könntet ihr euch vorstellen, den weiteren Abend gemeinsam zu verbringen?
Ich sage ja.
Anna ist sehr alte Schule. Sie hat mich zu sich nach Hause eingeladen, gestern Abend per Chat.
Also ihr habt schon gedatet?
Wir haben schon, deswegen, ja. Sie hat mir einen Kaffee gemacht, ich war in ihrem kleinen Pippi-Langstrumpf-Haus. Das ist sehr extrovertiert, kitschig, gemütlich, liebevoll. Also es ist irgendwie ein Erlebnis, zu Anna zu gehen. So ein kleines Hexenhaus.
Warum ist das für dich alte Schule, wenn man dich einlädt vor einer Veranstaltung?
Ich finde das so wahnsinnig alte Schule, wenn man sagt, komm zu mir nach Hause. Oder findet ihr das nicht?
Ist das nicht einfach nur nett?
Aber so Leute, also in Berlin, ich wohne ja in einer anonymen Großstadt Berlin und da sind die Leute so unpersönlich, da kann man schon froh sein, wenn man über den Chat hinausgeht und jemanden mal anruft. Es ist schon weird, jemanden anzurufen.
Aber ich glaube, Köln und Bremen findet es normal, zu Leuten nach Hause zu gehen. Ich glaube, es ist dann eher ein Berlin-Problem.
Was geht in Berlin?
Ich hab meine besten Freunde, glaube ich, waren seit 5 Jahren nicht bei mir zu Hause gefühlt.
Okay, aber wir haben jetzt hier das Speed-Dating gemacht. Die Idee daran mag ich so, weil das ist ja, wenn man wirklich datet, auch so sehr, sehr effizient. Ne? Also man kann ja wirklich weil eine Freundin von mir, die gerade sehr heavy datet, die sagt, da geht sehr viel Zeit drauf, sich mit jemandem hinzusetzen und dann muss man ein komplettes Essen aushalten, aber man weiß schon nach dem dritten Satz der Person, das wird nichts mit uns. Und deswegen habe ich mir mal überlegt, ich sage euch jetzt mal so ein paar Sätze, die ein Gegenüber sagen könnte und ihr sagt, ob das für euch so Red Flag-Sätze wären, so das Detail, wo ihr sagt, wir brauchen gar nicht weiter. Also wenn das in einem Speed-Dating fällt, dann gehe ich nach 7 Sekunden schon in den nächsten Tisch. Also. Ich esse jeden Tag Fleisch.
Naja, sonst könntest du ja echt niemanden daten, ne? Also.
Auf jeden Fall wird der Kreis ein bisschen kleiner. Okay, also ich höre raus, es wäre noch okay. Ich habe eine Märklin-Eisenbahn im Keller.
Was ist das?
Weird.
Fair.
Weird.
Das ist so eine Modelleisenbahn. Und es gibt Menschen, das sind, glaube ich, hauptsächlich Männer, die das als Hobby haben, so eine Eisenbahn. Weiter daten oder nicht?
Nee.
Okay, und jetzt noch, ich höre nur Schlager.
Hardcore-Psycho.
Wie textsicher wärst du, Anna, auf einer Schlagerparty?
Gar nicht textsicher, allerdings gibt es ja so die griechischen Schlager.
Griechischer
auch.
Wein.
Griechischer Wein, weiße Rosen aus Athen. Da könnte ich noch ein bisschen mitsingen, das finde ich ganz schnuckelig. Aber bei deutschem Schlager eher schwierig.
Und Caro hat ja gerade direkt, wie aus der Pistole gesagt, total Psycho. Das wird daran liegen, dass es eine Zeit in deinem Leben gab, in der durftest bzw. musstest, das kannst du uns jetzt gleich mal einordnen, du sehr viel Schlager hören, nämlich in der Zeit, als du dein Buch geschrieben hast. Hast du das als dürfen oder als müssen empfunden?
Ich habe keinen Schlager gehört, weil ich bin durch den Kölner Karneval sozialisiert, ein bisschen wie du, Mona. Und wir sind alle absolut textsicher, was Schlager angeht, weil wir uns das alles irgendwann mal reingezogen haben. Aber auch schon mit 12 hat man ja sein erstes Bier in der Hand im Rheinland und dann wird man sehr schnell textsicher.
Nicht du hast das Thema gefunden, sondern im Prinzip hat das Thema ja dich gefunden so ein bisschen, ne? Weil am Anfang war es erstmal, wie ich das verstanden habe, wie eine journalistische Recherche, wie es losging. Kannst du es mal so ein bisschen erzählen, wie ging das los für dich, das Schreiben?
Also ich habe zuvor schon Romane geschrieben und sehe mich schon als Schriftstellerin und so. Und aber ich habe eine Zeit lang, oder eigentlich habe ich 20 Jahre als Journalistin gearbeitet und habe damals für eine große Redaktion gearbeitet und habe eines Tages einen Brief von eine Nachricht oder also wie einen längeren Brief von einer Schlagersängerin bekommen, einer Ex-Schlagersängerin. Und ich hatte zuvor ein Buch geschrieben, das ist mein feministisches Memoir, das heißt Sexuell verfügbar. Und aufgrund dieses Buches schrieben mir oft Frauen oder schreiben mir immer noch Frauen über ihre Erlebnisse mit Machtmissbrauch oder mit sexueller Belästigung. Und diese Frau, diese Schlagersängerin hat mir geschrieben, ich habe 3 Jahre lang bin ich in allen großen Florian Silbereisen-Shows aufgetreten und das mit mittelmäßigem Erfolg, aber zu einem schrecklichen Preis. Ich wurde objektifiziert, ich wurde sexualisiert, ich wurde am Ende vergewaltigt. Das war für mich, also ich weiß nicht, also ich glaube, jeder Mensch hätte sehr ähnlich darauf reagiert, absolut schockierend. Ich habe sie getroffen, die Geschichten wurden noch schlimmer und dann habe ich angefangen, wirklich besessen zu werden von diesem Thema, weil ich habe immer mehr Schlagersängerinnen gefunden. Die Hälfte hat gar nicht mit mir geredet, die andere Hälfte hat sich gar nicht zurückgemeldet, aber am Ende waren es 10 Frauen, die dann doch mit mir geredet haben. Und so habe ich die ganzen Geschichten erfahren, die in dieser Schlagerszene passieren. Ich habe am Ende, und das war wirklich für mich auch echt eine persönliche Krise und so ein Down-Moment, ich habe keinen Weg gefunden, es presserechtlich erzählen zu können. Also es gibt keinen Weg in Deutschland, wie man es vermeiden kann, dass jemand seine Geschichte erzählt, aber dann sozusagen so hoch auf zivilrechtlicher Ebene verklagt wird, dass er am Ende als Privatperson über 30.000 Euro Schulden hat.
Und komplette Anonymisierung, das wäre jetzt mal so der erste Gedanke, das ist problematisch, weil?
Also das durchzieht die ganze Medienlandschaft in Deutschland, dass die möchten keine Anonymisierung. Die Zeitungen und die Fernsehsender und die Radiostationen und wer auch immer, die wollen immer, die Voraussetzung für sehr viele journalistische Geschichten ist, dass sie mit Namen erzählt werden. Mhm. Und das ist auch ein Fehler, also diese ein bisschen, die sich sowohl durch, also durch die Qualitätsmedien, durch die öffentlich-rechtlichen, durch die Privatsender, egal wohin zieht, ist ein bisschen, dass es auch eine gewisse Sensationslust ist, aber auch ein Wunsch eben natürlich, dass die Menschen über ihre Geschichten reden, was aber nicht immer möglich ist.
Ja, vor allem nicht dann, wenn es Menschen sind, die besonders geschützt werden müssen, wo es nicht einfach nur geht, erzähle ich eine persönliche Geschichte oder nicht, sondern auch eine, die mir ja sowohl beruflich als auch persönlich einfach schaden kann. Bevor wir dazu kommen, wie du daraus dann Fiktion gemacht hast, nochmal kurz zu diesen Gesprächen. Du hast dich dann auch tatsächlich getroffen und hast dann wirklich wie so wirklich Interviews geführt. Welche Erinnerung hast du so an diese Gespräche? Also mit welchem Gefühl bist du da auch rausgegangen danach?
Naja, also die meisten haben mich zu sich nach Hause eingeladen und ich saß oft in ostdeutschen Wohnzimmern und die haben mich empfangen und die haben mir Pizza bestellt und ich werde das eine nie vergessen, die zu mir gesagt hat, sie saß da mit ihrem Mann und sie hat gesagt, Frau Rosales, wir wollten nicht mit Ihnen reden, aber wir müssen jetzt, aber wir sind jetzt doch der Meinung, mit Ihnen zu reden, weil wir müssen diesen Sumpf trockenlegen. Und ich hatte das Gefühl, nachdem ich verstanden habe, dass ich diese journalistische Recherche nicht weiterführen kann oder nicht veröffentlichen kann, hatte ich das Gefühl, und es hat mich bis in meine Träume begleitet, diese ganzen Geschichten, dass ich diesen Frauen und ihren Familien und auch diesen ganzen Managern, die mit mir gesprochen haben und Branchenkennern, dass ich denen diese Geschichte schulde. Sie musste raus. Mhm. Und so war die literarische Form eine Form, das veröffentlichen zu können.
Und nach diesen Geschichten, die du gehört hast, weil das Verrückte ist ja wirklich bei der Schlagerwelt, das ist ja so heile Welt im Döschen. Da haben sie alle lieben das Leben und alle sehen immer perfekt aus. Und kannst du davon jetzt nach der Recherche überhaupt noch irgendwas im Ansatz glauben? Oder also reden wir da über einen Teil, in dem Missbrauch herrscht und ein anderer ist aber diese heile Welt? Oder kann man das wirklich flächendeckend so über die ganze Schlagerbranche ausschütten?
Naja, da herrscht ein sehr sexistisches, konservatives Frauenbild und auch Gesellschaftsbild. Und das schafft natürlich den Nährboden für einen dann auch sexistischen Umgang miteinander oder einen missbräuchlichen Umgang miteinander. Und ich kann es mir überhaupt nicht mehr angucken, weil mir wirklich, also wirklich anders wird. Und ich konnte es mir auch deswegen, auch leider konnte ich nicht so viel Schlager hören, weil das auch für mich ein schwieriges Thema war. Aber es war irgendwie eine Möglichkeit, wie gesagt, dieses Buch zu schreiben, dass es irgendwie aus mir raus konnte. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, die Schlagerwelt ist krass, weil natürlich der Kontrast so hart ist, ne? Diese scheinbar heile Welt und dann dieses Schreckliche hinter der Fassade. Aber ich glaube, dass Schlager auch nur eine Folie ist und man kann auch eine andere Folie auflegen. Mhm. Also es gibt sehr viele gesellschaftliche Schichten oder auch Branchen, wo es genauso gruselig zugeht.
Und dann, als du entschieden hast, okay, ich möchte daraus was machen, journalistisch wird es nichts in unserem System. Was war dir dann besonders wichtig, als du angefangen hast, den Plot auszuarbeiten für dieses Buch? Was sollte es sein, was sollte es nicht sein? Was war so dein Grundgedanke hinter diesem Romanprojekt?
Ich wollte einerseits die Geschichte der Schlagersängerin erzählen und es vermischt sich dann auch mit der Geschichte der westdeutschen Hausfrauen. Und ich wollte eine realistische Abbildung davon haben, was meine Mutter oder vielleicht auch andere Mütter oder Millionen Frauen von den 50ern bis in die 90er oder auch in die Nullerjahre erlebt haben. Es sind eben die Ungelebten. Und die Ungelebten sind Frauen wie Schlagersängerinnen, die ihr ganzes Leben aufgeben mussten, also alle ihre Träume, weil sie eben in dieser Branche nicht bestehen konnten oder wieder aussortiert wurden oder weggeschmissen wurden. Mhm. Und es ist natürlich auch die Leben meiner Mütter, also meiner Mutter und unserer Mütter, die auch eigentlich kein Anrecht auf ein eigenes Leben hatten, weil die Gesellschaftsordnung eben so war, dass sie eben Hausfrauen waren und einfach immer ihre Kinder, auch ich wurde priorisiert und damit auch einen großen Teil ihrer Biografie weggeworfen haben oder mussten.
Was ich ganz spannend finde, ist, dass du dich ja dann dafür entschieden hast, dass deine Hauptfigur keine Schlagersängerin ist, was man ja auch hätte machen können, aber sie ist die Tochter eines berühmten Schlagerproduzenten, Bernd. Was ist Bernd für ein Typ?
Bernd ist eigentlich so ein deutscher BRD-Vater und ich weiß nicht, ich beziehe das auch auf meinen Vater. Mein Vater hat, egal was war, eigentlich immer Recht gehabt und hat dann auch...
Hast du dieses leichte Publikum gehört?
Und ich finde, es gibt so diesen Art Mann, den gibt's, also es sind nicht alle Männer dieser Zeit, um Gottes Willen, aber es gibt so diesen Machertypen, der auch immer das Geld nach Hause gebracht hat und der einem dann auch immer sehr stark die Welt erklärt hat und immer, wenn es war dann richtig, was er gesagt hat und da gab es auch gar nichts drumherum zu diskutieren oder es gab gar keine Diskussionsmasse. Und Bernd ist halt ein ganz reicher Unternehmer und er sieht sich quasi als der Gründungsvater der BRD mit anderen und die eine Gesellschaft geschaffen haben, die eigentlich ganz okay ist und die vor allem auch den Frauen genützt hat, obwohl sie Hausfrauen waren. Und im Grunde hat Bernd, das spoilere ich jetzt ein bisschen, seine Frau so terrorisiert, dass sie die Familie verlassen hat. Aber er hat das so ein bisschen umgedreht, das Narrativ. Also eigentlich ist die arme Frau gegangen, weil sie terrorisiert wurde von ihm. Aber er lässt es so aussehen, als wäre er arm dran, weil ihn seine Frau verlassen hätte.
Genau, wir erleben immer wieder so Rücksprünge in die Vergangenheit, aber wir sind auch im Jetzt, in der Gegenwart im Buch und da geht es eben um Jenny, um deine Hauptfigur, die Tochter, die eigentlich dieses große Schlagerlabel, was er geführt hat, erben soll. Das funktioniert nicht so richtig, weil Bernd ist auch ein Mann, der für immer Chef bleiben wird und das nicht loslässt und dann wird das Ganze auch noch dadurch erschwert, dass plötzlich eine Klage im Raum steht. Was hat es damit auf sich? Weil das ist ja auch ganz zentral für die Geschichte.
Bernd hat eine Frau vergewaltigt und das ist aber auch schon 15 Jahre her, wie er bemerken wird und deswegen auch längst verjährt. Und wieso kommt sie überhaupt jetzt damit? Sie kann es nur leider belegen, weil sie damals auch beim Arzt war. Deswegen hat sie die Akten aus dem Krankenhaus. Das sieht aber Bernd trotzdem nicht ein, dass er sich da jetzt vielleicht falsch verhalten hat und versucht eigentlich jeden Abwehrmechanismus der Welt, ob über Anwälte oder auch über Manipulation seiner eigenen Tochter in Gang zu setzen, um das irgendwie wieder loszuwerden, weil er das irgendwie so ein bisschen dieser Woke-Kultur zuschreibt, die da wütet wie ein Gewitter und das zieht aber auch wieder vorbei.
Und das erleben wir mit, wie Jenny darauf reagiert, er darauf reagiert, was das für Kreise zieht. Es geht aber dann auch ganz viel um Jennys Leben als Frau, als Mutter vor allem auch. Und die Passage, wir hören heute von beiden auch ein kurzes Stückchen jeweils aus dem Buch. Das habe ich euch komplett freigestellt, welche Passage das ist. Und du hast dir eine ausgesucht, die ist recht weit hinten in der Geschichte. Da sind wir schon so auf Seite 260 oder so. Aber da geht es gerade ums Thema Mutterschaft auch nochmal ganz gesondert, was ja auch ein Thema ist, was dich in fast allen Büchern beschäftigt. Darüber reden wir gleich erstmal. Hören wir rein in die Ungelebten. Caroline Rosales.
Die Wahrheit war, Jennifer wusste es nicht. Was sie allerdings wusste, war, dass sie noch vor ein paar Jahren gewusst hatte, wer sie ist. Dass sie dieses Leben nicht gewählt hatte, sondern in diese unerträgliche, geistlose Monotonie hineingeraten war. Dass dieses zufriedene, satte Dasein sie fertig machte. Eine Mutter liebte ihre Kinder. Eine Mutter backte Muffins und half bei den Hausaufgaben. Eine gute Mutter packte Lunchboxen, auch wenn sie vor Antidepressiva morgens um 7 kaum aus dem Bett kam. Eine gute Mutter las Montessori-Ratgeber und strich die Kinderzimmer beigefarben. Eine gute Mutter hielt Kontakt mit anderen Müttern, besuchte Babykurse und schaffte es über Connections, den richtigen Schulplatz an der Metropolitan School in Mitte für ihre Kinder zu ergattern. Eine gute Mutter sprach über die Anstrengung der Mutterschaft, aber nur, solange sie es ironisch tat und danach mit den anderen Müttern ein Glas Weißwein trank und lachte. Wie hasste sie die Monologe der Mütter. Sie redeten einfach, ohne dass es Sinn machte. Wir haben es doch alle so schwer. Wir haben es doch alle erlebt, wir jonglieren doch alle. Es ist schon der Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie du das auch noch schaffst zu arbeiten. Zwei Kinder, ich weiß nicht, wie du das machst. Und dann noch eins? Und wo sind deine Kinder jetzt? Ich hoffe, deinen Kindern geht es gut. Dein Sohn hat Fieber, fühl mal, er ist schon ganz warm. Schaffst du zur Session am Sonntag? Paula macht eine Yoga-Empowerment-Stunde für Mamis und Töchter. Das würde dir wirklich gut tun. Du arbeitest zu viel. Bernd hatte Jennifers Unruhe im vierten Jahr ihrer Ehe schließlich bemerkt. Er reiste damals sogar eigens nach Berlin, weil er sich Sorgen machte. Eines Abends betranken seine Tochter und er sich dann in der Paris-Bar. Es war Frühling. Die beiden torkelten wie ein frisch verliebtes Paar durch die Stadt, Vater und Tochter. Tochter und Vater. Zuvor in der Bar hatte er ihr auf der Papierserviette aus dem Brotkorb die Firma überschrieben. Halt langsam. Nicht die ganze Firma. Nur das Label sozusagen, das Bindeglied zwischen Bernds Tourneegeschäft und dem Musikvertrieb. Aber damit war sie als Erbin seiner Firma gesetzt gewesen. Als Geschäftsführerin. Auf einmal hatte Jennifer wieder Lust auf ihr Leben. Ein Versorgungsposten, aber wer weiß, wie lange, bis ihr alles gehören würde. Sie war voller frischem Sauerstoff. Max arbeitete immer noch als Juniorpartner in seiner Law-Firm, einem besseren Bürojob und leckte seine Wunden. In keinem Moment hatte er klarer gespürt, dass er kein echter Boyar war, sondern nur der angeheiratete Schwiegersohn. Blut war dicker als Wasser und so. Auch spürte Max Bernds Klatsche im Nacken noch sehr deutlich. Als wollte er ihm sagen, du kannst es nicht. Du kannst deine Frau nicht ruhig stellen. Dann mach ich es eben. Es war der Moment, in dem der alte Patriarch verstanden hatte, dass er die Kontrolle zu früh abgegeben hatte. Jennifer setzte alles daran, es hinzukriegen. Eine, die arbeiten ging und auf dem Rückweg noch Sushi, Dashi, Gurkenmaki für die Kinder Surf'n'Turf für Max mitbrachte. Die nur halbe Tage arbeitete, um zur Feier im Kindergarten noch die Kostüme mitzubringen oder zum Elternabend in die Schule ging. Eine, die auch am Wochenende als Erste aufstand, eine, die beim Spazierengehen um den See ihrem Mann aufrichtig zuhörte, wie es in der Kanzlei lief und ob sie irgendwas zu seiner Entlastung beitragen könnte. Je mehr die Zeit verging, desto mehr machte ihr die Arbeit beim Label Spaß. Schlager war eine Welt für sich, aber eine dankbare. Jennifer war jeden Tag wieder erstaunt, mit welch positiver Einstellung und wie viel professionellem Elan junge Frauen von 17 bis 25 Jahren seriös es in diesem Fernsehshow schaffen wollten. Das, obwohl sie ahnten, dass ihre Verträge Himmelfahrtskommandos waren, die andere reich machen würden. Ein Win-Win nur für die Geldbeutel weniger reicher alter Säcke in dieser Branche. Diese Frauen sangen von Feuerwerken, von glühenden Romanzen, froren nachts im Nightliner und im Minikleid, fuhren mit 14 Männern alleine auf Tour, wurden mit Penisbildern aus dem Tourchat belästigt und nach den Auftritten mit aufs Hotelzimmer genommen, wo die Tänzer und Sänger ihnen Schnaps und Kokain anboten. Trotzdem sagten sie am nächsten Tag gut gelaunt in das Mikro des lokalen Radiosenders, dass sie ihre Fans liebten, dass es nicht nur ihr Erfolg war, sondern unser aller Erfolg. Und dass sie dankbar seien. Für die Shows, für die ausverkauften CDs, für das Vertrauen und auch ganz allgemein dankbar.
Anna, jetzt hast du ja auch so ein Stückchen gehört. Was geht dir so durch den Kopf, wenn du hörst, in was für einer Situation diese Hauptfigur in Karos Buch lebt und sich befindet in der Geschichte?
Ja, eigentlich trifft es der Titel ganz gut, die Ungelebte in dem Moment, dass sie gefangen ist in der Struktur, in der sie gerade da sich befindet, aber auch eine Metapher ist und es auch, wie du vorhin so schön sagtest, die Folie, die man eigentlich wechseln kann, auch hier ganz trefflich ist, finde ich.
Und es ist ja auf jeden Fall eine sehr besondere Lebensrealität, in der Jenny da aufwächst mit diesem exzentrischen Schlagervater. Das ist sicherlich keine alltägliche Situation, kein alltägliches Setting. Und
da findet sich vielleicht eine kleine Gemeinsamkeit mit der Hauptfigur in deinem Buch. Da gibt es vielleicht so eine kleine Verbindung. Bevor wir dazu aber kommen, nimm du, Anna, uns doch bitte erstmal nochmal mit rein in deinen Arbeitsalltag. Ich habe es vorhin schon gesagt, Tanzpädagogin und Schauspielerin. Du hast tatsächlich auch Tanzpädagogik und Theater studiert, ne? Ja. Was tanzt du und was spielst du und welche Rolle spielt da noch das Schreiben? Ich konnte mir den Arbeitsalltag nicht so richtig vorstellen, weil das klingt nach sehr viel, aber auch nach sehr viel Kreativität und Kunst, Mix und cool.
Meine erste Ausbildung war zur Bewegungstherapeutin, das war in Athen. Das war Physiotherapie, aber das ist in Deutschland nicht anerkannt, deswegen heißt es hier Bewegungstherapeutin. Und ich hatte aber auch da schon tanztherapeutische Elemente. Ich bin dann 2011 nach Deutschland gezogen, das war so ziemlich pünktlich zur Griechenland-Krise. Und dadurch, dass ich schon Deutsch sprechen konnte und hier mein Bruder war, habe ich mich entschieden, hierher zu kommen, weil ich hatte Lust, noch was zu studieren. Und das war dann Tanz- und Theaterpädagogik. Und habe schon während des Studiums eigentlich immer wieder mal geschrieben, habe das aber nicht so ernst genommen. Ich habe das immer so als Randnotizen wahrgenommen. Und bin während des Studiums, weil ich habe nicht Schauspiel studiert, sondern eben Tanz- und Theaterpädagogik, hatte natürlich ganz viel Schauspiel im Studium und auch Schwerpunkt Tanz. Und bin aber während des Studiums schon, ist es so passiert, dass ich gespielt habe und auch hier im Theater Bremen 2 Jahre zu Gast war. Bin in einem performativen Kollektiv seit fast 10 Jahren und da arbeite ich als Performerin. Dann kam ja Corona und dann hatte ich plötzlich Zeit und habe dann diesen Randnotizen mal ein bisschen mehr Platz gegeben. Und so kam es dann dazu, dass ich ins Schreiben gekommen und intensiver ins Schreiben gefunden habe. Und ich habe aber parallel dazu noch als Pädagogin in der Schule gearbeitet. Mhm. Das war dann sozusagen mein festes Standbein, wie man so sagt.
Jetzt haben wir so ein bisschen Einblick in die Arbeit. Jetzt musst du es nochmal einmal diese Athen-Bremen-Sache erklären, weil das ist ja wirklich, also ich zum Beispiel, mein Vater kommt aus Marokko, meine Mutter ist Deutsche, ich bin in Deutschland aufgewachsen, Marokko war immer so da und ich bin da hingefahren und kenne es irgendwie besser als Menschen, die da einfach hinreisen, aber habe da nie gelebt. Du hast aber tatsächlich, wenn man sich deine Biografie anschaut, wirklich im Wechsel lange Zeit in beiden Ländern, Deutschland und Griechenland, gelebt. Wie kam das?
Das können wir meine Eltern fragen, aber die haben wahrscheinlich auch nicht so richtig eine Antwort darauf. Aber um es runterzubrechen, ich bin in Bremen geboren. Also ich bin gebürtige Bremerin, aber bin schon, als ich wenige Monate alt war, sind wir nach Griechenland gezogen. Das heißt, meine Muttersprache ist Griechisch und mit 8 bin ich dann zurückgekommen nach Deutschland und habe dann auch Deutsch gelernt. Mhm. Und dann war ich in Deutschland, bis ich 14 war und dann haben meine Eltern, und das war meistens so, sage ich mal, Refrain meiner Eltern, es läuft gerade scheiße, wir machen einen Neuanfang.
Ja, okay.
Und dieser Prozess fand so in 24 Stunden statt und dann sind wir umgezogen. Und das ging halt insgesamt, also ich habe neulich mal, musste ich für eine Behörde, die ganzen Wohnsitze, in denen ich schon mal war, habe ich bekommen und ich bin in der Zwischenzeit, also von 0 bis ich 22 war, 17 Mal umgezogen.
Oh. Wahnsinn, 17, das ist eine ganze Menge.
Und also auch zwischen den Ländern, ne? Also in Deutschland so und so viele und in Griechenland insgesamt 17 Mal.
Wie würdest du das beschreiben? Kann man das überhaupt so in einem Satz zusammenfassen, was das mit dir gemacht hat und wie du damit umgegangen bist oder auch umgehen musstest?
Also wie mein Buchtitel sagt, und das war sehr schnell klar, dass für mich dieses Buch so heißt, für mich waren es erstmal ganz normale Tage. Es war völlig normal, weil ich bin da reingeboren, das ist meine Mama, das ist mein Papa, das ist mein Bruder, das ist meine Wohnung oder meine Wohnungen, besser gesagt. Und erst so, als ich angefangen habe, Mütter, andere Familien von FreundInnen zu besuchen und zu sehen, okay, hier sieht das anders aus, hier verhalten sich die Familie untereinander, verhält sich anders. Erst dann habe ich gemerkt, bei mir ist es ein bisschen anders. Oder wenn ich irgendwie erzählt habe damals, ich mag das nicht, wenn man so Dosenbier aufmacht, das stinkt dann immer so und das ist ganz oft bei uns zu Hause. Und dann erst durch die Reaktion der anderen Mütter vor allen Dingen, habe ich gemerkt, oh, das ist wahrscheinlich nicht so normal. Mhm. Oder an Reaktionen, wie viel ich durfte und wie viel die anderen Kinder durften, dass ich so ganz viele komische Verbote hatte, die andere Eltern irritiert haben. Oder ganz im Gegenteil, so ganz viele Freiheiten, dass ich zu Hause mit 11, 12 rauchen durfte oder auch Bier trinken durfte und so, ne? Was ich dann so für normal hielt und dann so gemerkt habe, ey, die saufen alle gar nicht, die 11 und 12.
Warum wird hier nicht geraucht?
War langweilig. Wie das halt so war.
Also eigentlich alles, was du gerade erzählt hast, taucht auch im Buch auf. Aber deine Hauptfigur heißt nicht Anna, sondern es ist die Erika. Warum hast du dich dafür entschieden? Warum war dir das vielleicht auch ganz besonders wichtig, dass diese Figur im Buch nicht Anna heißt?
Also erstmal wollte ich als Kind Erika heißen. Das hat den Grund, weil ich Erika Badu sehr geliebt habe. Und dann kann ich einfach ganz klar sagen, mir hat es beim Schreiben sehr geholfen, einfach ein Pseudonym oder aus einer Figur herauszuschreiben. Ich fühlte mich viel freier. Und ich hatte auch Schiss, erstmal zu sagen, ich schreibe in der Ich-Form als Anna. Also Schiss im Sinne von, was wird meine Familie sagen, ich trage eine Verantwortung, über wen kann ich schreiben, wie heißen meine Figuren, weil das war auch das Aufregendste, bis meine Eltern es gelesen haben. Also ich glaube, ich hätte die schlimmste Kritik von Presse bekommen können. Also das, wovor ich mich am meisten gefürchtet habe, war eigentlich die Reaktion meiner Mutter vor allen Dingen.
Weil es ja auch einfach so persönlich ist, ja, und so ehrlich und auch so unbeschönt. Also kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf. Es ist nicht nur verstörend, sondern es ist zwischendurch auch lustig und auch leicht. Es gab auch schöne Momente und es gibt auch schöne Momente in dieser Geschichte, aber auch sehr viel, sehr Hartes, wenn die Kinder alleingelassen werden zu Hause, die Eltern in der Kneipe versacken, Gewalt in der Familie. Wie war das denn dann? Also habt ihr dann irgendwie bist du dann hin und hast gesagt, ich möchte jetzt von euch eine Reaktion zu diesem Buch, oder hast du das eher so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, oder wie stelle ich mir krass vor?
Ich muss dazu sagen, meine Mutter lebt in Griechenland und mein Vater lebt woanders. Und mein Vater rief mich an, da hatte ich eigentlich nicht so eine Angst vor. Mein Papa sagt ja selber, er ist Schriftsteller, aber er hat seit 30 Jahren eine Schreibblockade.
Auch die soll es geben?
Ja. Und er rief mich an und sagte, ja, das ist ganz großartig, was du da geschrieben hast. Also es ist wirklich literarisch, das hätte ich nicht gedacht. Das ist ganz gut. Das
und
hast so, du
und
gut
der
gemacht.
Inhalt?
Also der hat halt so über die Form gesprochen. Ja, ist ja schöne Sachen da zusammengefügt auch irgendwie. Ist gar nicht drauf eingegangen, dachte ich, das ist gut. Und dann rief meine Mutter an und ich wusste, sie ruft an, weil sie es zu Ende gelesen hat. Weil ich hatte es meinem Bruder nach Griechenland geschickt, der lebt auch in Griechenland. Und sie hat es von meinem Bruder bekommen. Mhm. Und mein Bruder hat es schon mal vorgelesen, um vorbereitet zu sein, was meine Mutter bald erleben wird.
Aber Moment, war das nach dem Druck oder vor dem Druck?
Nach dem Druck.
Mutig?
Ja. Mein Bruder kannte ganz viel schon, dem habe ich ganz viel vorgelesen vor dem Druck. Naja, und dann rief meine Mutter an und sagte, hey Lana, ja, hallo, Mama, ja, ich habe gelesen. Und da war ganz lange still. Und dann sagt sie auf Griechisch zu mir, Ime Berifani Yesena, das heißt, ich bin ganz stolz auf dich. Oh. Und man muss dazu sagen, ich habe von meiner Mama nie gehört, ich liebe dich. Ne? Das heißt, dieser Satz, das werde ich nie vergessen. Und der nächste Satz war, aber du bist ganz schön sensibel.
Oh Mann.
Aber dafür habe ich mich bedankt, weil das ist eigentlich ganz schön, sensibel zu sein.
Es klingt eigentlich wie der Best Case des Gesprächs, ne? So, ich glaube, du hattest schlimmere Szenarien im Kopf, was da passieren könnte. Auch du hast dir eine Passage rausgesucht, die du uns jetzt vorliest, und da spielt eine Person eine Rolle, die im Prinzip heute auch mit auf der Bühne sitzt, muss man sagen. Denn Anna kam vorhin rein und hat gesagt, ich muss mir kurz mein Bühnennachthemd anziehen. Auch okay, Nachthemd und Glitzerschuhe nehmen wir auch als Bühnenoutfit. Aber dieses Nachthemd, das hat eine Geschichte.
Dieses Nachthemd trug meine Oma Aphrodite. Und die ist schon lange tot. Und ich war jetzt, als ich im Urlaub war in Griechenland, in einem Shop. Und dann sah ich von Weitem dieses Nachthemd. Und das hat meine Omi getragen, meine Jaja Aphrodite. Und ich habe das gesehen und dachte, das werde ich tragen, wenn ich heute Abend hier mit euch bin.
Mega cool.
Das ist mein Outfit.
Ich glaube, wir müssen es einmal beschreiben, weil ja auch Menschen beim Podcast zuhören. Caro, dir gebührt die Ehre. Du darfst das jetzt in drei Sätzen
Du darfst auch sagen, was du vorhin gesagt hast.
Ich habe Anna versucht, davon abzuhalten, dieses Nachthemd anzuziehen, weil... Weil ich habe auch so ein Kleid an, was aber kein Nachthemd ist, weil es aber ein einfarbiges, etwas labriges Kleid wie dieses Nachthemd ist. Und dann sehe ich so aus, hätte ich auch ein Nachthemd an. Das wollte ich.
Ey, wenn ihr hier beide in Nachtoutfits angekommen wärt und mir nicht Bescheid gesagt hättet, dass ich auch im Pyjama kommen soll, ja?
Und wir, es war ein bisschen peinlich, weil ich war in ihrer Küche und wir kannten uns erst 15 Minuten. Und ihr dann zu vermitteln, dass ich das so überhaupt nicht okay finde. So auf so eine sehr höfliche Art. So.
Bist du dir sicher, hat sie gesagt. Aber müssen wir dann zusammen dahin laufen?
Und jetzt hören wir ein bisschen was über Aphrodite und lernen sie kennen in der Passage aus Ganz normale Tage.
Deutsch-orthodox. Als meine Oma, Aphrodite und ich uns in Ilion, Athen, der Kirche nähern, sie schon von Weitem sehen, bekreuzigen wir uns. Ich führe den Daumen, den Zeige- und Mittelfinger zusammen, so als würde ich etwas Salz übers Essen streuen wollen. Ich berühre meine Stirn mit den Salzfingern, meinen Solarplexus, Schulter rechts, Schulter links, Hand aufs Herz, Amen. Ich bin 8 Jahre alt und es riecht nach Weihrauch. Wir betreten die Kirche. Vor uns eine Schlange von Frauen in langen schwarzen Röcken mit kurzen weißen Haaren. Meine Oma hat tiefe Falten im Gesicht und riecht nach Nivea-Creme. Sie trägt die Creme auf, wenn sie sich schick machen will, wie heute für die Kirche. Sie glänzt. Ihre faltige Hand mit den kurzen Fingernägeln berührt meine kleine kalte Kinderhand. Der goldene Ehering stranguliert ihren Ringfinger. Der kleine Finger muss dabei zusehen, wie der Mittelfinger auf den Ringfinger hinabschaut. Armer Finger, der Paramesos. Τώρα μπορείς να φιλήσεις την Παναγίτσα, αγάπη μου. Jetzt darfst du die Panagiza küssen. Ich schaue auf Mutter Maria mit dem Baby Jesus im Arm. Ob sie wohl eine gute Mami war? Hat Jesus im Gegensatz zu mir Taschengeld bekommen? Wenn ja, was hat er sich wohl zuerst davon gekauft? Auf der Scheibe der Ikone sehe ich fettige Mundabdrücke und Rückstände von Lippenstift. Kuss. Mit den Salzfingern auf die Stirn, Solarplexus, Schulter rechts, Schulter links. Amen. Wir zünden eine Kerze an und stecken sie in den Sand des Kerzenrings. Alles ist Gold. Jetzt setzt du dich auf die linke Seite, Erika. Κάτσε αριστερά, γιατί δεξιά κάθονται οι άντρες. Nicht die Beine kreuzen. Meine Oma flüstert und ist lieb. Ich liebe sie. Sie ist der kleinste, weichste Fels, den ich kenne. Die Ikonen und Heiligen schauen mich an und glänzen. Sie haben auch Nivea-Creme aus der Metalldose benutzt. Sie tragen keine Eheringe. Es klimpern die Münzen, die in die Spendenbox fallen. Die Heiligen kriegen heute viel Taschengeld. Ich realisiere, dass ich während des Singsangs des orthodoxen Paters genau zuhören muss, denn immer wenn er sagt, Kyrieleison, muss man sich bekreuzigen.
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς.
Meine Oma küsst mich. Auf dem Weg nach draußen küssen wir noch die Hand des Pater Michalis zum Abschied. Ich bin zwar klein, aber ich glaube, dass manche Omas in den Pater verliebt sind. Danach bekomme ich einen gegrillten Maiskolben. Zu Hause schwärmt meine Oma vor meiner Tante. Die Erika hat sich ganz toll benommen in der Kirche. Sie hat die Ikone geküsst, saß ganz still da und hat sich am Ende noch den Segen von Pater Michalis geholt. Habe ich das? Frage ich. Meine Tante reißt mich in ihre Arme.
Βοήθειά σου, πουλάκι μου, bravo, bravo, κορίτσι μου.
Gott schützt dich. Jesus sieht dich und behütet dich, egal wo du bist, mein Mädchen. Ich bin stolz auf dich. Ich freue mich riesig, dass Jesus immer da ist. Wie cool. Tante Thea, ist Jesus morgen auch im Flugzeug? Na klar. Klar ist er im Flugzeug. Der fliegt quasi das Ding. Ohne ihn würde das Ding gar nicht starten. Aber der Pilot fliegt doch. Ja, aber der wird ja von Jesus beschützt. Ist der dann in dem Moment nicht bei mir, sondern beim Piloten? Ach, der ist überall. Der ist bei allen Menschen. Das freut mich, sage ich. Ladies and gentlemen, welcome to flight number 877 from Athens to Frankfurt. Meine Mutter zu meiner Rechten drückt meine Hand ganz doll. Sie hat Angst, Die Augen fest geschlossen bekreuzigt sie sich. Mein Bruder zu meiner Linken am Fenster. Ich bin der Ringfinger. Wo ist eigentlich Papa? Erika, halt die Klappe und bette, dass wir nicht abstürzen. Mein Bruder beantwortet meine Frage. Papa ist doch bei Tante Hiltrud in Frankfurt. Da besuchen wir ihn doch jetzt. Das freut mich, sage ich. Wir fliegen. Wir schauen von oben auf das blaue Meer. Das Lufthansa-Essen schmeckt immer sehr lecker. Es ist der einzige Moment, wo meine Mutter kurz keine Zeit hat, Angst zu haben und uns zu beten. Mama, hast du mir mal nicht gesagt, dass es Gott gar nicht gibt?
Scht, ist sie hier jetzt, Schweper? Ade, ist sie jetzt was?
Keine Zeit für Fragen.
Einen großen Applaus für Anna. Jetzt haben wir so ein bisschen Einblicke bekommen in eure beiden Bücher und so ein bisschen auch die Hintergründe. Und die Menschen, die hier heute im Publikum sitzen, die haben natürlich auch hier heute in Bremen wieder die Möglichkeit gehabt, euch Fragen zu stellen. Die habe ich hier auf so kleinen Zettelchen.
Eure Fragen.
Diese Frage hier von Miriam zum Beispiel, die geht an Anna. Ich würde die aber tatsächlich auch ausweiten auf euch beide, weil jetzt ihr beide, ehrlich gesagt, Bücher geschrieben habt, bei denen ihr jetzt nicht sagt, nee, mit an Strand ist super easy, leichte Lektüre, danach geht's mir fabelhaft. Nein, die regen zum Nachdenken an und behandeln ja schon wirklich schwere Themen. Die Frage von Miriam lautet, wie machst du Schweres leicht?
Ich habe kein Interesse daran, das Schwere leicht zu machen. Ich finde es auch gar nicht so schwer. Doch, es ist schon sehr deprimierend. Aber wenn ich das jetzt sage, dann wollt ihr das Buch nicht mehr lesen. es ist schon ganz schrecklich. Schreckliches Buch und aber sehr traurig. So.
Gut.
Ich weiß nicht, ich glaube, die Themen kommen natürlich zu einem oder zu mir und dann bearbeitet man sie, ob sie jetzt ernst sind oder traurig. Ich glaube, dass jedes literarische Motiv immer von Traurigkeit durchzogen ist und dass es eben, wie man auch bei Anna sieht, eben durch Ironie dann ausgeglichen wird. Ne? Oder auch man sagt ja auch, dass die größten Comedians der Welt sind ja immer eigentlich mehr im Depressiven, im Tragischen. Und vielleicht ist das auch dann der Weg, diese absolute Traurigkeit, wie dann doch unfreiwillig oder freiwillig Humor entsteht.
Wie machst du Schweres leicht?
Ich habe, glaube ich, schon sehr früh mit meinem Bruder mir etwas angeeignet, um klarzukommen.
Das auch eine große Rolle spielt im Buch, wenn es das ist, was ich denke, was es ist.
Ja, wir haben imitiert. Also wir haben super viel imitiert. Und wir, also das Lachen hat uns das Leben gerettet. Und wir haben eigentlich etwas gemacht, was alle Kinder machen. Wir haben gespielt. Wir haben unseren Opa imitiert. Wir haben Mama und Papa nachgemacht. Wir haben daraus kleine Theaterstücke gemacht. Und das Lustige war, dass die meistens selber darüber gelacht haben. Und da haben wir instinktiv etwas gemacht aus einer kindlichen, spielerischen Motivation, was wir aber bis heute in uns tragen, weil ich glaube, ich lache gerne und viel, aber mit meinem Bruder kann ich mich totlachen.
Ist er jünger?
Der ist älter, ja, den liebe ich sehr und das ist etwas, glaube ich, was vielleicht auch immer wieder so durchdringt aus einem Überlebensinstinkt. Es gibt eine Passage in meinem Buch, die heißt, um nicht zu schreien, lachten wir.
Mhm. Es gibt noch eine Frage, ein namenloser Zettel hier. Wie, wenn du es erzählen magst, wenn es nicht zu persönlich ist, wie heute dein Umgang ist mit der Erkrankung deiner Mutter?
Also meine Mutter ist seit fast 10 Jahren echt gut stabil. Wie gehe ich damit um? Es gibt Tage, wo ich nicht gut damit umgehen kann. Obwohl ich dachte so, oh, das hast du jetzt gut verarbeitet nach 10 Jahren Therapie und dann gehst du dahin und denkst, oh, doch nicht, doch nicht gut verarbeitet. Aber im Großen und Ganzen sehe ich einfach, sie ist viel stabiler und sie kann das Leben auch mehr genießen. Und das sagt man ja oft auch bei Schizophrenie, dass ab einem gewissen Alter mit den richtigen Medikamenten auch so eine Stabilität kommt.
Jetzt ist Schreiben ja auch das wieder trifft auf euch beide zu, weil du hast ja auch vorhin gesagt, das Thema hat dich in deine Träume verfolgt und war dann schon echt auch sehr präsent, auch nach diesen Gesprächen. Schreiben ist ja auch eine Art von Therapie. Habt ihr das bei euren Büchern
gemerkt, beziehungsweise an welchen Stellen, weil zum Beispiel jetzt so Wunden, die du mit dir getragen hast, du gehst ja auch sehr offen damit um, was aus deiner Kindheit auch sich noch ins Erwachsenenalter mitgetragen hat, eine posttraumatische Belastungsstörung, Angststörung, das kann ja helfen zu schreiben, es kann aber auch Wunden weiter aufreißen oder Träume noch viel schlimmer werden lassen. Wie habt ihr das erlebt beide? Vielleicht fängst du mal an, Anna.
Mir hat diese gesetzte, bewusste Illusion, dass ich der Hauptfigur einen anderen Namen gegeben habe, mich total gut beschützt. Und zwischendrin dachte ich so, oh, will ich jetzt darüber schreiben? Und ich habe einfach die Kapitel, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht darüber schreiben. Eigentlich könnte das Buch quasi doppelt so dick sein. Mhm. Und das ist aber das, was ich selber noch, wo ich wusste, ich werde ja nach außen gehen damit, damit kann ich leben. Mhm. Und die ungeschriebenen Bücher in einem, das ist sozusagen mein geistiger Eigentum, den habe ich dann für mich behalten.
Ist auch wichtig, irgendwo dann eine Grenze zu finden, wenn es so persönlich ist. Bei dir war es jetzt nicht persönlich, aber natürlich was als Frau nah an dich rankommt, auch als Frau, die sich sehr viel auch mit dem Thema Frau sein beschäftigt hat schon in unserer Gesellschaft. Hast du irgendwie gemerkt, dass sich irgendwas verändert hat durch dieses Schreiben, weil ich schon auch das Gefühl habe, dass das Buch auch nochmal anders war für dich als andere, die du geschrieben hast?
Wo fange ich jetzt an? Sexuell verfügbar war ein feministisches Memoir und das hat mich so beeinflusst, dass ich dachte, nach dieser ganzen Zeit von MeToo haben sehr viele Frauen erneut über ihre Sexualität oder über ihr Beziehungsleben vorher nachgedacht und kollektiv so diese Wahrnehmung gehabt, mit dem, das war nicht ganz cool. Mit dem, das war vielleicht toxisch. Irgendwie habe ich mich damals nicht so richtig wohlgefühlt, als ich mit dem Sex hatte. Und ich glaube, ich habe sehr schreckliche Sachen dann auch erlebt in meinem Frauwerden und in meinem Mädchensein und später dann auch in meiner Sexualität. Und auch so, wie gesagt, so toxische Verhaltensweisen, wenn jemand dich über Jahre belügt oder also sowas eben auch in Beziehungen so passiert. Und irgendwie war das so befriedigend, weil es war so toll, darüber schreiben zu können, weil diese ganze Scheiße, die man so in seinem Liebesleben erlebt hat, die war dann irgendwie für was gut. Mhm. Und es gehört ganz allein mir, diese Erfahrung und diese Erinnerung. Und ich kann sie endlich so, ich kann damit umgehen, wie ich will, mit einem Gegenstand, der eigentlich kaputt gehen kann.
Also auch ein bisschen selbstermächtigend.
Ja, das war fantastisch. Also das war toll. Und dann Das Leben keiner Frau, mein erster Roman, war dann über, eigentlich habe ich meine Mutter-Tochter-Beziehung darin aufgearbeitet. Und das war schrecklich und gut gleichermaßen. Und dieses Buch hier ist mehr über meine, auch über meine Family, über meine Schwiegerfamilie, über so beides. Und das war irgendwie auch gruselig, das jetzt rauszubringen. Aber jetzt habe ich die Frage vergessen.
Was du auch selber mitgenommen hast oder was sich verändert hat durchs Schreiben?
Also dadurch, dass ich ja seit 20 Jahren Journalistin bin, also mit 20 habe ich angefangen, jetzt bin ich 40, also 20 Jahre, habe ich schon immer geschrieben und habe ehrlich gesagt auch nie was anderes gelernt. Ich habe auch kein Talent, ich kann nicht tanzen, ich kann nicht singen, ich habe auch nie einen anderen Beruf gelernt und im Grunde bin ich so ein bisschen stuck. Also ich wüsste gar nicht, was ich sonst machen sollte, weil ich auch nur so mein Geld verdienen kann.
Das klingt super romantisch. Das klingt. Apropos Schreiben, Lieben, Lesen, lieben wir ja auch hier alle. Dafür steht die Buchlaunch ja auch.
In eurem Bücherregal.
Ein Buchtipp von euch. Anna, was hast du mitgebracht?
Ich wollte eigentlich von meiner Lieblingsautorin Bell Hooks Alles über Liebe mitbringen. Das ist meine Bibel, da kann man immer wieder reinlesen. Ich habe aber jetzt auf dem Rückflug nach Athen, mein Lesezeichen ist noch meine Bordkarte, das finde ich sehr schön.
Das liebe ich.
Habe ich dieses kurze, schöne Buch hier von Gabriele von Arnim gelesen, Liebe Enkel oder Die Kunst der Zuversicht. Und das hat sehr meine Seele gestreichelt und meine Gedanken, die zurzeit einfach aus vielen Gründen in unserer Gesellschaft und der politischen Lage sehr verwirrend sind und viele Fragezeichen in den Raum stellt, hat es mich so schön abgeholt und ich kreise das dann immer so ein und dann schreibe ich so Kommentare daneben.
Und ich sehe, du arbeitest mit Büroklammern und einknicken und reinschreiben, also du hast mit diesem Buch ein bisschen gearbeitet.
Nein, das hat einen anderen Grund und zwar, ich habe kein räumliches Sehen und habe sehr schlechte Augen und deswegen muss ich mir die Dinge doppelt markieren, damit ich das dann schnell finde.
Ja, lässt sich auch besser greifen.
Lässt sich besser greifen, genau. Der erste Satz, als ich im Flugzeug saß, Ein Mensch mit Zuversicht sieht und erkennt die Wirklichkeit, wie sie ist, und ist trotzdem oder gerade entschlossen, die Welt oder jedenfalls den kleinen Ausschnitt von ihr, in der er oder sie lebt, so mitzugestalten, dass sie wird, wie sie sein sollte und sein könnte. Zuversicht heißt, die Zustände erkennen und sich nicht überwältigen lassen. Zuversicht will das scheinbar Unmögliche möglich machen. Und während ich das gelesen habe, war ich inspiriert, mit meinem zweiten Roman anzufangen. Mhm. Und ich beende diese Buchempfehlung mit einer Erkenntnis, die ich aus diesem Buch gewonnen habe. Mhm. Das, was ich mir am härtesten in meinem Leben erarbeitet habe, wofür ich am meisten gekämpft habe, ist mein liebevoller Blick auf die Welt. Meine Liebe und mein Glück. Und das verteidige ich und beschütze ich wie einen Schatz.
Ui. So viel Großes in so einem kleinen Buch. Wahnsinn. Sagst du noch einmal kurz den Titel und
gerne. Gabriele von Arnim, Liebe Enkel oder Die Kunst der Zuversicht.
Also Buchtipp Nummer 1, sehr tiefgründig, sehr zeitgemäß, sehr dünn, für einen Flug perfekt geeignet und regt auf jeden Fall zum Nachdenken an.
Yes.
Caro, was hast du mitgebracht?
Ja, ich habe jetzt versucht, auch ein Zitat in der Stelle zu finden.
Nö, also ist überhaupt gar keine Frage. Jeder stellt das hier so vor wie so. Er bzw.
Ja, ich habe hier nur zu bieten, bevor ich das Buch vorstelle, von Monaco Franze. Ein rechter Scheißdreck war's. Altmodisch bis provinziell war's. Das war's.
Nehmen wir auch. Sehr gut. Was ist es denn?
Ja, es ist ein Buch, was mich sehr glücklich gemacht hat. Auch der Werdegang dieses Buchs, weil es war vor zwei Jahren schon auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Und es wird jetzt verfilmt von Rosalie Thomas. Und es ist meine Acquaintance und Freundin Daniela Dröscher, die Lügen über meine Mutter geschrieben hat. Viele kennen's. Und es ist sehr, sehr dick und dafür bin ich natürlich extrem neidisch auf Daniela. Es hat fast 500 Seiten und es ist ein Buch über ihre Mutter, die ähnlich wie die Frauen in meinem Buch in den 80er bis 90er Jahren gelebt haben und so ein bisschen co-vegetiert haben neben ihrem Ehemann, der gearbeitet hat und ihnen eigentlich alle ihre Rechte und ihr Geld geklaut hat. Wir erinnern uns, bis 58 durften Frauen keinen Führerschein in Deutschland machen und danach durften sie erst zögerlich ein Bankkonto eröffnen. Irgendwo wurde das Scheidungsrecht reformiert in Deutschland. Ich glaube, das war in den 70ern und ab da war die Frau nicht mehr alles schuld, sondern vielleicht, wenn sie Glück hatte, nur die Hälfte und hat dann auch die Hälfte vom Geld bekommen. Davor galt nämlich das Zerrüttungsprinzip und da musste immer einer schuld sein. Das heißt, wenn du schuld warst und dein Mann war der Meinung, dass du schuld warst und der hatte ja auch immer recht, dann hast du nämlich gar nichts bekommen. Konntest du dich einfach schnell wieder neu verheiraten oder über die Karte Kloster ziehen. Mhm. Und so ging es den meisten Frauen und Daniela hat ein Buch aus der Sicht, eigentlich fast aus ihrer Sicht, aber es ist ja natürlich eine Fiktion, aber aus der Sicht des Kindes geschrieben, auf ihre Mutter. Und der Vater ist davon besessen, dass die Mutter abnimmt. Er kämpft jahrelang, jahrzehntelang kämpft die Mutter mit ihrem Gewicht und der Vater kämpft mit seiner Reputation, weil er das Gefühl hat, wenn er keine dünne, gut aussehende Frau hat, dann leidet auch sein gesellschaftliches Image. Und das ist eigentlich das Buch. Aber ich finde es auch schön, dass es genau darum geht, weil es wird dann in allen Facetten das Abnehmen der Mutter, die Scham des Vaters illustriert. Und ich finde es einfach ein wahnsinnig wichtiges Buch für die BRD.
Daniela Dröscher, Lügen über meine Mutter, Buchtipp Nummer 2. Und mit diesen beiden Empfehlungen sage ich vielen, vielen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier mit euch allen in Bremen zu sitzen, im Kulturzentrum Lagerhaus. Natürlich mit Caroline Rosales und Anna Jäger. Ihr wart ganz tolle Gäste. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, wie es weitergeht mit der Buchlounge, dann geht mal auf ardkultur.de. Und jetzt uns allen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Buchlounge ist ein Podcast und eine Veranstaltung von ARD Kultur in Kooperation mit dem Netzwerk der Literaturhäuser. Alle Infos zu den Veranstaltungen gibt's auf ardkultur.de. Nachhören könnt ihr alle Podcast-Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Moderation Mona Amesian.
Redaktion: Maria Matthias und Caroline Büscher. Schnitt: Kati Groll. Sounddesign: Ole Zender. Produktionsleitung: Sibylle Essig.
Hi, ich bin Klaus Uhrig und ich hoste den Podcast Der Kunstzerstörer. Darin geht es um Hans-Joachim Bohlmann. Der hat weltberühmte Gemälde mit Säure überschüttet. Immer wieder, jahrzehntelang. Und bis heute ist es ein Rätsel, warum er das gemacht hat. Diesem Rätsel versuche ich in meinem Podcast nachzugehen. Und eines kann ich schon versprechen, es ist ein ziemlich seltsamer Fall, in dem es um viel mehr geht als ein paar zerstörte Kunstwerke. Den Podcast Der Kunstzerstörer von Bremen 2 und ARD Kultur gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.